Wir feiern einen Pfeiler in einem Leben. Wie eine Hochzeit, wie ein Schulabschluss, wie vielleicht für manche der Führerschein, für manche die erste eigene Wohnung, wie vielleicht für manche das lang ersehnte Haus. Aber der Pfeiler, den wir heute Morgen feiern, er ist so viel größer und so viel bedeutender. Denn der Schulabschluss wird vergehen. Tristan, nächstes Jahr machst du Schule. Es ist gut, dass du das machst. Es ist gut, dass du einen Abschluss machst. Aber er wird in Zukunft, in Ewigkeit keine Bedeutung haben. Und genauso die Hochzeit, das Haus, das Geld, der Führerschein. Aber die Entscheidung, die du getroffen hast, Tristan, heute, die hat Bestand. Die Entscheidung, die du getroffen hast und die durch die Taufe sichtbar wurde, die hat Bestand bis in alle Ewigkeit. Es ist eine Entscheidung, die ist für uns hier sichtbar. Wir heute Morgen haben gesehen, du steigst in den Neckar, du sagst Ja zu Jesus, du sagst Ja zur Nachfolge, lässt dich untertauchen auf seinen Namen und sagst, jetzt gehört mein Leben ganz dir. Wir haben es gesehen, aber auch die unsichtbare Welt hat es gesehen. Deswegen jubelt der Himmel über deinen Glauben. Und wir glauben, dass das Unsichtbare, das, was wir nicht sehen, das ist, was überdauert. Nicht das, was wir anfassen, das, was wir haben. Nein, das Unsichtbare ist das, was überdauern wird, das Bleibende. Dass dieser Schatz, den du hast, dass der überdauert. Und da ist nur Jubel angebracht. Das ist wie, als hätten wir alle sitzen im Publikum einer Gaming-Show. Du bist mittendrin an diesem Stuhl bei Wer wird Millionär oder sonst wo. Und wir merken, wie du dich durchkämpfst. All die Jahre, wir sehen, oh, da braucht er einen Joker. Er überlegt, ah, es ist falsch. Es ist richtig, ja. Jede Stufe weiter freuen wir uns. Und am Ende gewinnst du die Million. Und wir sitzen nicht mehr. Wir jubeln, wir freuen uns. So ein Jubel ist es. Und den Jubel aus einer Gaming-Show, den nimmst du mit. Raus, ein Bus erwischt dich, du stirbst. Die Million ist weg, aber das, was du heute gewonnen hast, was du heute gezeigt hast, dass du gewonnen hast, das bleibt dir ewig. Dieser Schatz, diesen Gewinn kann dir keiner mehr nehmen. Und wir begegnen heute Morgen einer Spannung. Einer Spannung eines herrlichen Gottes, von dem wir singen, dessen Schönheit unübertrefflich ist, der so groß ist, so herrlich, so heilig. Und auf der anderen Seite lesen wir von jemand, der so grässlich ist, dass wir ihn nicht anschauen wollen. Und beides kommt zusammen. Er kommt so kläglich daher, dieser Knecht, dieses Lamm. Er ist das letzte aller Wesen. Und beides kommt in Jesus zusammen. Das Preisgeld, das du gewonnen hast, das Symbolische, das hat Gott aus eigener Tasche bezahlt. Das haben nicht wir reingegeben. Das kam nicht irgendwie vom Himmel. Nein, dieses Preisgeld, diese Million, diesen Schatz, den du hast, den wir haben dürfen, den hat Gott aus eigener Tasche bezahlt. Er hat geschrieben, hier in 1. Petrus lesen wir den wunderschönen Vers, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen und von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Ein kostbares Blut. Das feiern wir heute. Das feiern wir. Dass Tristan das erkannt hat. Es ist kostbares Blut. Und ich bin erlöst worden. Und dieses Lamm ohne Fehler und Flecken, es taucht in unserer ganzen Taufvorbereitung, in Tristan und meiner, wir haben es gemeinsam gemacht, wir haben uns gemeinsam über Texte unterhalten und überall kommt dieses Lamm. Und gestern oder vor ein paar Tagen schreibt mich der Heinz an und sagt, boah, ich fände es schön, wenn wir noch vom guten Hirten und von den Lämmern sprechen zum Begegnungsabend. Und auch da wieder kommt das Lamm und es ist wie allgegenwärtig. Wir treffen heute auf dieses Bild des Opferlamms immer und wieder und wollen heute dem nachgehen, was bedeutet es? Was zeigt dieses Opferlamm und was hat das mit unserem Leben und mit Tristans Leben zu tun? Ich habe heute früh bei der Taufe kurz erzählt vom Kämmerer oder von dem Mann, der in dem Wagen saß und was nicht verstanden hat. Und in Apostelgeschichte 8, da sitzt er also in dem Wagen und er ist bei, sitzt er in dem Wagen und liest den folgenden Satz. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Und der Kämmerer, er liest es und er hat gar keine Ahnung. Und wir wollen nachgehen heute der Frage, was hat es auf sich mit diesem Opferlamm? Und es ist ein Lamm, das die Welt verändert hat. Was hat dieser Kämmerer nach der Erklärung verstanden, dass er gesagt hat, jetzt lasse ich mich taufen. Und ich denke zurück an diesen Jordan, an dem er vielleicht unterwegs war, ich weiß es nicht, welches Gewässer, und an den Naaman und heute an den Neckar, wie dreckig der Neckar war. Und ich habe heute auch kurz an den Naaman gedacht, der gesagt hat, in dieser Stinkebrühe soll ich mich untertauchen. Aber was hat der Kämmerer verstanden, dass er sagt, haltet den Wagen an, jetzt lasse ich mich taufen. Und wir finden den ersten Hinweis beim Volk Israel in Ägypten. Wir treffen dort auf das erste Bild des Opferlamms. Das Volk Israel, es zieht nach Ägypten wegen der Hungersnot. Josef, vielleicht kennt ihr die Geschichte, er war dort Minister, er holt seine Familie oder trifft seine Familie, Gott holt die Familie wieder, der trifft seine Familie wieder und die Israeliten, die eigentlich versprochen wurde, ihr seid in Kanaan, in dem Land, wo Milch und Honig fließen. Sie müssen heraus aus dem versprochenen Land und siedeln sich in Ägypten an. Und 400 Jahre später ist dieses Volk einst frei, einst herzlich willkommen geheißen, mit offenen Armen der Regierung sind sie die Verhassten. Sie kommen in die Sklaverei und leben gar nicht in dem Land, wo Milch und Honig fließen, das Gott Abraham versprochen hat. Sie sind in der Sklaverei und sie sind verachtet. Und ich weiß nicht, wie du dir das Leben als Sklave vorstellst. Ich verbinde da Sachen wie schmerzvoll, wie mühevoll, ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, der Einsamkeit, des Alleingelassenwerdens. Ein Gott, der so deutlich spricht zu den Vorvätern und so große Versprechungen macht über die Größe und die Versorgung. Und dann sitzen sie da 400 Jahre lang. Wissen nicht wohin, unterdrückt, vegetieren mehr als sie leben, getrieben von Dingen, die es nicht gut mit ihnen meinen oder von Menschen, die es nicht gut mit ihnen meinen. Da ist keine Freiheit, da ist keine Würde. Aber ich glaube, da ist eine Sehnsucht nach wahrem Leben. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sie da sitzen und sagen, es gibt nichts Besseres als das. Und vielleicht hörst du diese Adjektive und denkst in dein Leben, wo es mühevoll ist, wo es schmerzhaft ist, wo es hoffnungslos ist, wo ich getrieben bin von Dingen, die mir nicht gut tun. Oder von Menschen, die mir nicht gut tun. Wo ich keine Freiheit spüre und keine Würde. Wo ich der Überzeugung bin, da muss es noch was geben. Da ist eine Sehnsucht in mir. Da muss mehr sein, da ist ein Zielort, da ist eine Sehnsucht, weil ich weiß, ich gehöre hier nicht hin. Und Gottes Worte haben Macht, seine Versprechen haben Macht, wenn er sagt, Abraham, deine Nachfahren, die sollen da sein. Dann ist der Bestimmungsort des Volks Israel nicht die Sklaverei. Und ich weiß nicht, ob du deinen Bestimmungsort kennst. Ob du weißt, wo du hingehörst. Ich würde es mir wünschen, dass du es tust. Und Gott spricht zu einem Mann, der lässt sich benutzen. Er heißt Mose. Und er hat eine super interessante Geschichte. Eine, die mich zutiefst bewegt und inspiriert. Deswegen heißt auch eins unserer Kinder so. Und dieser Mose, er lässt sich benutzen, hat sich berufen lassen, befähigen lassen. Und in dieser Auseinandersetzung, in diesem beinahe Freiheitskampf des Volkes, da gibt es 10 Plagen. Sehr berühmt. Die 10 Plagen, die Gott über das Volk der Ägypter bringt. Und teilsweise auch der Israeliten. Und es gibt Plagen, die verschonen das Volk Israel. Es gibt Plagen, die verschonen die Israeliten, die noch immer in Gefangenschaft sind, die noch immer leiden. Aber die letzte Plage, der Tod der Erstgeburt, sie ist anders. Gott spricht, dieses Gericht, das gilt für alle in Ägypten. Für die Tiere, für die Ägypter. Und auch für die Israeliten. Es wird ein Gericht geben, wo Gott alle einbezieht. Ohne weiteres. Warum tut Gott das mit seinem geliebten Volk? Warum gibt es ein Gericht auch in unserem Leben? Auch wir glauben daran, dass am Ende aller Zeit Gerechtigkeit gesprochen wird. Dass Recht zugesprochen wird. Warum tut Gott das seinem Volk an? Weil Israel, obwohl es Gottes auserwähltes Volk war und über Jahrhunderte unterdrückt wurde und es ihn geschmerzt hat, in Wahrheit ein Volk von Sündern ist. Sie haben falsche Götter angebetet. Und Gott kann diese Sünde nicht ignorieren. Wir lesen in Hesekiel, Thorsten, vielleicht springst du zur Folie, in Hesekiel 6 oder in Hesekiel 10, Vers 6 steht, an jenem Tag erhob ich für sie meine Hand zum Schwur, dass ich sie aus dem Land Ägypten herausführen würde in ein Land, das ich für sie ausgekundschaftet hatte, das von Milch und Honig überfließt, die Zierde unter allen Ländern. Das ist der Bestimmungsort. Das Schönste, die Zierde. Und ich habe es versprochen. Und ich sprach zu ihnen, werft die Scheusale weg, an denen eure Augen hängen, und macht euch nicht mit den Götzen Ägyptens unrein. Ich bin der Herr, euer Gott. Aber sie waren widerspenstig gegen mich und wollten nicht auf mich hören. Keiner warf die Scheusale weg, an denen seine Augen hingen, und die Götzen Ägyptens verließen sie nicht. Da gedachte ich, meinem Grimm über sie auszugießen, meinen Zorn an ihnen zu vollenden, mitten im Land Ägypten. Aber ich handelte gnädig um meinen Namens willen. Gott handelt gnädig, weil er es versprochen hat. Weil er ein Gott ist, der barmherzig ist. Wir lesen weiter, damit er nicht entweiht werden sollte vor den Augen der Nationen, in deren Mitten sie waren und vor deren Augen ich mich kundgetan hatte, indem ich schwor, sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Und ich führte sie aus dem Land Ägypten und brachte sie in die Wüste. Wie funktioniert das? Die Bibel etwas kennen, unter euch, die wissen, Gott kam herunter als Wolken und als Feuersäule. Er kam in die Bundeslade. Er ist mit dem Volk gegangen. Und damit das möglich war, da war Vergebung notwendig. Denn Gott ist heilig und gerecht. Und das ist der Kern der 10. Plage. Der Kern des Passafestes ist, dass Gott heilig, gerecht ist, aber auch barmherzig. Und bei diesem ersten Passa, das wir gleich lesen, wie das abgelaufen ist, zeigt er, wie man gleichzeitig gerecht, heilig und barmherzig sein kann. Erlösung durch Stellvertretung. Und er gibt dem Volk, und das erzähle ich jetzt ein bisschen nach, aber ihr könnt ein bisschen mitlesen, er gibt dem Volk eine Anweisung. Und zwar sagt der Mose, richtet der ganzen Gemeinschaft der Israeliten aus, sie sollen Vorbereitungen treffen. Sie brauchen ein Lamm. Ab jetzt beginnt eine neue Zeitrechnung. Und sucht euch ein einjähriges männliches Lamm ohne Fehler. Es kann entweder Schaf oder Ziegenbock sein. Und dann haltet es 14 Tage des ersten Monats gesondert von der Herde. Und dann wird es abends geschlachtet. Und ihr nehmt etwas von dem Blut des geschlachteten Lammes und streicht es an die Pfosten und die oberen Türbalken der Häuser, in denen das Lamm gegessen wird. Und dann bratet das Fleisch über dem Feuer und esst noch in derselben Nacht mit ungesäuerten Brot und bitteren Kräutern. Und dann sollen sie das Fleisch ganz essen. Stefan hat es kurz erwähnt, die Stärkung, die darin liegt. Und dann, wenn ihr das Lamm esst, sollt ihr euer Gewand mit dem Gürtel hochraffen, die Schuhe anziehen und den Wanderstock bereitlegen, um reisefertig zu sein. Ihr müsst euch beim Essen beeilen, so sollt ihr das Passafest für mich, den Herrn, feiern. Und in dieser Nacht werde ich durch das Land Ägypten gehen und die männlichen Erstgeborenen aller Menschen und Tiere töten. Ich werde über alle Götter Ägyptens richten, Gericht halten, denn ich bin der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr euch aufhaltet, wird ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen, und so wird euch das tödliche Unheil nicht treffen, mit dem ich Ägypten strafe. Wir feiern heute ein kleines Passa, ein kleines Ostern. Ein Mensch, Tristan, zeigt heute, dass er das erkannt hat. Ich habe Schuld. Und etwas muss dafür bezahlen. Es gibt jemand, ein Opferlamm, ein Stellvertreter, dass für das Volk, für jede Familie sterben muss, das Opferlamm. Und das Blut, es symbolisiert das Leben dieses Opfers. Das Leben ist wie, dafür stehe ich, vor der Tür, es kann nichts reinkommen, da steht das Leben des Opfers davor. Und es geht ein Todesengel umher und überall, wo er kein Blut findet, stirbt die Erstgeburt, der erste Sohn, also ich, oder mein Sohn Eli, oder der Finlay, oder alle anderen Erstgeborenen unter uns. Und sie kommen drumherum, wenn sie das tun. Sie haben die Chance, einen Weg mit Gott zu gehen. Weil sie sind in Wanderkleidung. Sie sind bereit, loszugehen. Der Tristan hat einen wunderschönen Satz gesagt in unserer Vorbereitung. Er weiß, dass es jetzt losgeht. Mit allen Höhen und allen Tiefen. Und man hat es gestern auch immer wieder rausgehört. Tristan, das, was dich erwartet, ist eine Nachfolge, ein Hinterherlaufen. Und es gibt Christen, es gibt Menschen, die nehmen das Passa, sie streichen ihre Türpfosten mit Blut und sie bleiben dann sitzen. Stellt euch das vor. Stellt euch das vor. Es gibt einen Weg hinaus aus der Sklaverei. Es gibt einen Weg heraus. Aber dafür muss man das alte Leben loslassen. Da muss man vielleicht Tschüss sagen zu dem Stuhl, den man so liebt, in der Sklavenbude. Oder zu den Nachbarn. Oder zu dem schönen Ofen, der das perfekte Brot backt. Damit das Volk befreit werden konnte, musste es in Wandersachen dasitzen und schnell essen. Da muss ein Glauben dahinter sein. Ich setze mich doch nicht in Wanderstock und hochgerafften Ding und hier alles und esse schnell mein Passalam, das ich jetzt so mühevoll 14 Tage von der Herde getrennt, gepflegt und alles gemacht habe. Und dann schlinge ich schnell runter. Ich muss glauben, dass ich losgehe. Ich muss bereit sein, hinterher zu gehen. Das alte Leben loszulassen. Und wir kennen die Geschichte des Volks Israels vielleicht, wo es so viele Herausforderungen gibt. Was sie alles noch erleben am Schilfmeer und zwischendrin. Es geht hoch und runter und hoch und runter und alle sterben am Ende. Aber sie wünschen sich sogar zurück. Wenn sie nicht loslaufen, kommen sie aber nie ins verheißene Land. Sie lernen Gott nicht kennen, denn was lernen sie auf dieser Reise? Sie erfahren, dass Gott ein Gott ist, der versorgt. Dass Gott ein Gott ist, der kämpft, der bewahrt, der heilt, der Wunder tut. Sind wir bereit zu gehen? Sind wir bereit, Gott hinterher? Das Problem nämlich ist, warum opfern wir nicht alle bis heute Lämmer? Es steht in Hebräer, das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Gott schafft eine finale Lösung für dieses Problem. Das System bleibt gleich, eine Erlösung durch Stellvertretung. Der Vers, den der Kämmerer liest, Erik, kannst du mir ganz kurz mein Trinken da geben auf der rechten Seite? Er liest etwas vom Lamm. Und wenn wir uns anschauen, was der Philippus ihm dann erklärt aus Jesaja 53, vielen Dank. Da steht über dieses Lamm Gottes, das Gott einsetzt für dieses Opferlamm, da steht, er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Eich, Jesaja 53. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war das Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Vers 4, er ertrug unsere Krankheit und unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für geplagt und von Gott geschlagen und gemartert. Vers 7. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Vers 9. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war. Vers 11, weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und uns die Fülle haben. Durch sein Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Ich bin über diesen Text in Jesaja drüber geflogen. Und als ich ihn aber intensiv gelesen habe, dann habe ich gedacht, das klingt ein bisschen wie die Sklaverei. Da ist Schmerz, da ist Verachtung, da ist Krankheit, da wird geschlagen und gemartert, da wird gelitten. Es gibt ein Opferlamm, es gibt einen Knecht, es gibt eine Person, die ist Jesus, die auf sich geladen hat, diese ganze Sklaverei, diese ganze Sünde, dieses ganze Verachtenswerte. Und in Vers 6 steht, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Und Vers 9, und man gab ihm sein Grab bei den Gottlosen und Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Da hat jemand all das auf sich genommen, als Stellvertreter. Nicht, weil er selbst schuldig war, nein. Jesus als Stellvertreter, er tritt hinein. Weil Gott ein Gott ist, der heilig ist und gerecht, aber auch barmherzig. Gott ist heilig und gerecht, aber auch barmherzig. Und ich glaube, wenn man das tief verstanden hat, im Herzen, dass da ein Stellvertreter, jemand für mich starb, der meinen Platz übernimmt, der meine Symptome dieser Sklaverei übernimmt, diese Hoffnungslosigkeit. So wie der Kämmerer das erkannt hat, als er das gelesen hat, als Philippus ihm das erklärt hat. Wenn der Tristan das erkannt hat, dann ist die ganz natürliche Folge, ja, das will ich. Ja, ich möchte aufstehen. Ja, ich möchte hinterhergehen. Ja, ich möchte in Beziehung sein. Ja, ich möchte heraus aus dieser Sklaverei. Gott beschreibt sich selbst als, ich bin der Herr, der euch aus Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. So sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. 3. Mose. Gottes Wunsch ist Heiligkeit. Weil er möchte unser Gott sein. Er hat uns errettet und möchte uns erretten, damit wir heilig sind, damit wir Gemeinschaft haben können, damit wir gemeinsam sein können. Und weil er heilig ist, möchte er, dass wir auch heilig werden. Deswegen raus, heraus aus der Sklaverei, heraus aus der Sünde. Und er gibt dem Volk Israel, oder er gibt sich dem Namen, ich bin der Gott, der euch aus Israel herausgeführt hat. Und vielleicht denkst du noch drüber nach, was Gottes Name für dich sein kann. Ist er der Gott, der mich vom Zorn befreit hat? Vielleicht sagt er, ich bin der Gott, der dich durch die Krise getragen hat. Ich bin der Gott, der dich der die Kraft gegeben hat, als du am Boden lagst. Ich bin der Gott, der dir geholfen hat, als du nicht mehr wusstest, was du arbeiten sollst. Ich bin der Gott, der dich herausgeführt hat aus Neid oder aus dem Vertrauen oder irgendetwas anderes. Was hat Gott in deinem Leben getan, wo hat er dich herausgeführt, sodass du sagen kannst, du Gott bist der, der. Deswegen sind wir heilig, weil Gott uns herausholt. Und wenn du das erkannt hast und dich noch nicht taufen hast lassen, dann tu's. Wenn du das erkannt hast, dann mach's fest. Letzter Vers, 1. Korinther 5, Vers 7. Da schreibt Paulus an die Korinther, macht es daher so, wie man es vor dem Passa macht. Entfernt den alten, durchgesäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid. Ein frischer, ungesäuerter Teig. Ihr seid es, weil der geopfert wurde, unser Passalam ist Christus. Christus wurde geopfert. Und der Sauerteig, er steht hier für die Sünde in unserem Leben. Und es ist eine Einladung, nicht nur für die frisch Getauften, nicht nur für die frisch Bekehrten, sondern für jeden unter uns zu sagen, ich entferne den alten, durchgesäuerten Teig. Raus damit. Raus aus der Sklaverei. Was sitze ich hier noch in dem Thema? Was sitze ich hier noch? Gott will mit dir auf den Weg gehen. Wird's leicht? Vermutlich nicht. Wird's besser? Hundertprozentig. Denn das verspricht Gott. Er führt uns in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Amen. Ich will noch mit uns beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Großer Gott, ich danke dir für deinen Opfertod. Ich danke dir, dass du als Lamm gekommen bist, das geschlachtet wurde, das gemartert wurde, das stumm ertragen hat. Großer Gott, und ich danke dir, dass du diesen Schritt gemacht hast in so großer Liebe zu uns, damit wir heilig werden können und zu dir kommen können. Segne du uns, stärke du uns, führe du uns und zeig du uns, wo ungesäuertes Brot ist, wo wir noch immer mental in Ägypten hängen und wo du uns herausholen möchtest heute Morgen. Amen.